Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Kickl und die Zerstörung Europas, das ist ein neues Buch, eigentlich das erste Buch über Herbert Kickl und seine mutmaßlichen Pläne, geschrieben von zwei Profiljournalisten, nämlich Robert Reichler und Gernot Bauer. Und Gernot Bauer darf ich jetzt hier im Studio begrüßen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich sage dazu, wir kennen uns sehr lange, deswegen führen wir jetzt das Interview einfach per Du, weil es ehrlicher ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Buch über Herbert Kickl zu schreiben?
Na, wir sind ungefähr im Herbst, im September 2023 zusammengesessen in der Redaktion und haben ein bisschen geplaudert und sind auch irgendwie wieder mal auf den Herbert Kickl gekommen, weil an dem kommt man natürlich nicht vorbei bei politischen Debatten. Und dann ist uns eigentlich bewusst geworden, naja, nicht nur wissen wir so wenig über ihn, sondern es gibt auch sonst niemanden, der irgendwie über seine Vergangenheit mehr Bescheid weiß, außer halt das, was man von Eva Klawischnik wusste, die mit ihm in die Schule ging, bekanntlich. Naja, und da haben wir uns gedacht, versuchen wir uns einmal daran, vielleicht bekommen wir eine Biografie über Herbert Kickl zusammen, die ihm gerecht wird, die ihn beleuchtet von seiner Jugend an, aber auch die natürlich zeigt bis hinauf zur heutigen Zeit, bis zu seinem Anspruch, Volkskanzler unter Anführungszeichen zu werden und was das eigentlich für Europa bedeutet.
Mhm. Herbert Kickl war ja eigentlich immer ein Schattenmann, deswegen hat man ihn nicht so beleuchtet. Er galt immer so ein bisschen als Mastermind von Heinz-Christian Strache. Bei Jörg Haider war die Rolle nicht ganz so groß, wie manche manchmal glauben. Was habt ihr Neues über Herbert Kickl gelernt? Ich weiß es natürlich, aber für unsere Zuseher.
Du kennst Herbert Kickl ja auch schon sehr lange, also wie gesagt, über zwei Jahrzehnte, glaube ich, begleiten wir beide Herbert Kickl. Was haben wir Neues gelernt? Einerseits haben wir wirklich versucht, seinen Charakter zu beleuchten. Das ist auch legitim, weil er will immerhin Bundeskanzler werden. Darum kann man diese Charakterfrage auch stellen. Es war bekannt, dass Herbert Kickl ein Einzelgänger ist. Mhm. Aber dass er ein solcher Einzelgäner ist, das war uns bisher nicht bewusst. Also wenn man natürlich herumrecherchiert und seine Parteifreunde fragt, na jetzt erzählt's mal ein bisschen, was wisst ihr über euren eigenen Chef, dann sagen alle, na, wir wissen auch nichts. Wir wissen auch nichts über Herbert Kickl. Wir waren noch nie bei ihm zu Hause. Wir kennen seine Familie nicht. Wir wissen nicht wirklich was Bescheid über seine Hobbys, außer dass er gern klettern geht. Und was uns jetzt verbirgt hat, ist, dass er ein Einzelgänger ist, bis zu einem Ausmaß, das es fast unmöglich macht, sich vorzustellen, dass er eigentlich Bundeskanzler werden kann. Eine kleine Episode. Er hat nach vielen Jahren seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet in Burgersdorf. Mhm. Und dort war niemand. Dort war nur der Standesbeamte und die beiden. Es waren nicht einmal Trauzeugen, weil die braucht man nicht, nicht einmal anwesend. Es schaut dann kurz vorbei der Bürgermeister von Burgersdorf, der ehemalige Minister Schlögel, genau. Weil bei der ist aber nicht wegen Herbert Kickl, sondern der schaut immer kurz vorbei, wenn jemand in seiner Gemeinde heiratet. Also ein wirklicher Einzelgänger, Herbert Kickl. Was uns noch aufgefallen ist, in seiner Vergangenheit, er hat wie so viele andere Familien in Österreich eine gewisse NS-Belastung in seiner Familie. Der Großvater war väterlicherseits ein illegaler Nationalsozialist. Allerdings wissen wir nicht, wie sehr ihn das geprägt hat. Wahrscheinlich nicht so, weil der Großvater ist bereits im Jahr 1970 gestorben. Wir hätten natürlich gerne mit Herbert Kickl darüber geredet, ob das ein Thema war in seiner Familie, wie in so vielen anderen Familien. Also es war kein großer Nazi, sondern einfach ein NSDAP-Mitläufer. Aber er wollte leider mit uns über dieses Buch nicht sprechen.
Das heißt, er hat durchgängig die Kommunikation verweigert über das Buch, über sich selbst.
Verweigert. Wir haben natürlich mehrfach bei ihm angefragt. Ich habe ihn persönlich kontaktiert, das ist immer freundlich, über seine Pressesprecher, über sein Büro. Es war immer sehr freundlich, aber es war sehr bestimmt die Ablehnung, dass sie nicht dazu beitragen wollen. Wir haben auch noch angeboten, ob wir nicht am Ende vielleicht 20, 30 Fragen einfach so mal schicken, damit sie auch eine Vorstellung haben, worum es geht. Aber Herbert Kickl wollte das nicht. Ein Grund wäre vielleicht, wie du auch weißt, er kontrolliert alles sehr gern. Ja, wenn er irgendwo den Eindruck hat, er kann nicht etwas vorbestimmen, er kann sich nicht sicher sein, was da rauskommt, dann meidet er das. Und natürlich kann er bei einer unautorisierten Biografie, weiß er natürlich nicht, was am Ende drinnen steht, wie wir seine Geschichten oder was er uns erzählt, wie wir das interpretieren, weil natürlich hätte er nicht das letzte Wort gehabt. Aber ich kenne ihn auch schon seit über 20 Jahren, also aus vielen Interviews, aus vielen Gesprächen, darum auch über diese Biografie dennoch möglich.
Mhm, absolut. Ihr habt ja auch die Kindheit von Herbert Kickl beschrieben und das wissen natürlich ganz, ganz viele Menschen nicht. Er ist in eigentlich sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen, weil das ja auch der Versuch ein bisschen eines Psychogramms ist. Wie sehr hat ihn das geprägt?
Ja, natürlich wollen wir Herbert Kickl in seiner ganzen Persönlichkeit gerecht werden. Es geht doch nicht um eine Abrechnung oder was immer. Er stammt aus Radentein, das ist eine Bergbaugemeinde in Kärnten. Und beide Eltern arbeiteten bei diesem Bergbaukonzern, der Radex. Und es handelt sich um einfache Menschen in ein einfaches Milieu, eher sozialdemokratisch, würde man meinen, obwohl die Familie als unpolitisch geschildert wird. Und da wird Herbert Kickl hineingeboren. Wir haben mit Bekannten seiner Eltern geredet, vor allem sein Vater wird als sehr freundlicher Herr geschildert. Eine kleine lustige Anekdote, der war ein sehr guter Fußballer, sein Vater. Mhm. Der hat sogar in der österreichischen Bundesliga gespielt und in der zweiten Division. Eine unauffällige, nette Familie. Und da wächst ein kleiner Bub heran, sehr talentiert, sehr intelligent, wenig Freunde, aber gescheit genug, dass er natürlich dann ins Gymnasium in der Bezirkshauptstadt geht, in Spitaler da drauf.
Mhm. Herbert Kickl soll in der Schule schon, beschreibt ihr, einen Hang fürs Militärische gehabt haben, Military-Hosen gehabt haben und gleichzeitig war er ein Einzelgänger.
Ganz genau. Er hatte eigentlich schon in der Jugend nur einen einzigen Freund und auf einmal tauchte er auf in Military-Hosen mit kurzgeschnittenen Haaren und es hat ihn das Militärwesen und alles Militärische stets interessiert und hat ein ehemaliger Mitschüler sogar erzählt, da gab es eine Klassenfahrt nach Marseille und dort hat er sich dann gleich erkundigt, wo eigentlich das Büro für die Fremdenlegion ist, weil er hat immer auch damit spekuliert, dass er vielleicht zur Fremdenlegion geht. Er hat sich vorstellen können, dass er eine Karriere beim Bundesheer einschlägt. Militärgeschichte hat ihn immer interessiert und das tut es eigentlich bis heute.
Mhm. Er ist ja dann nach Wien gegangen, hat dann angefangen, Politik und Publizistik zu studieren, auch interessant, und ist erst dann gewechselt ins Philosophiestudium. Aber wie viel hat er da wirklich studiert?
Herbert Kickl rühmt sich ja immer ganz gern, dass er der große Philosoph sei, ein Hegelianer, dass ihm nur noch die Diplomarbeit fehlt. Ja, natürlich hat er Philosophie studiert. Ich habe den Eindruck, er stellt sich da gebildeter vor und philosophischer vor, als er vielleicht ist. Was er gelernt hat, sicher in seinem Studium, sowohl in der Philosophie als auch in der Politik, als auch in der Publizistik, ist so ein Mischmasch. Ich bin fast gleich alt wie Herbert Kickl und habe auch in Wien studiert. Und ich kenne das Leute aus diesen Milieus, die sind damals in PR-Agenturen gegangen, in Werbeagenturen oder sie sind auch einfach Journalisten geworden. Man könnte Herbert Kickl vielleicht damals, den jungen Kickl, als so eine Art Universal-Dilettanten verstehen, der sich aus allem irgendwas zusammenmischte, ein Weltbild zimmerte, aber auch gewisse Fertigkeiten entwickelte. Und ich darf auf eine Episode verweisen. Er hat sich dann vorgestellt bei der Freiheitlichen Akademie, das war sein Weg in die FPÖ. Und sein Zitat damals war: Hallo, ich bin der Herbert Kickl. Ich kann zwar nichts, aber ich kann alles lernen. Mhm. Und so war es dann auch.
Mhm. Er ist ja dann in welchem Jahr zur FPÖ-Akademie gegangen?
1995,
das war natürlich der absolute Aufstieg von Jörg Haider damals. Seinerzeit als Kärntner war natürlich auch durch Jörg Haider geprägt. Weiß man, ab wann er angefangen hat, Haider zu bewundern?
Das geht schon auf die Gymnasialzeit zurück. Offenbar war Haider damals noch nicht als Landeshauptmann, sondern als Bildungslandesrat einmal in dem Gymnasium in Spital auf Besuch. Und da war Herbert Kickl schon begeistert. Kärnten damals war SPÖ-dominiert. Es war also wirklich eine bleierne Zeit. Wenn du kein SPÖ-Parteibuch hattest, konntest du nichts werden. Da kam auf einmal Jörg Haider, der hat alles aufgebrochen. Mhm. Und auch in späteren Interviews hat Herbert Kickl immer geschildert, wie ihn diese Person Jörg Haider fasziniert hat, ne? Dieses Rebellische, dieses Neue, diese neue politische Kommunikation. Ja, und dann war auf einmal in der FPÖ Parteiakademie und Präsident war dort auch Jörg Haider. Und da hat er dann zum ersten Mal sein Idol auch wirklich aus der Nähe gesehen und konnte schon wahrscheinlich schon beobachten, wie Haider Politik macht, wie Haider kommuniziert. Und natürlich dieses, was der für ein Menschenfischer war, Jörg Haider, ne? Sein Talent. Und Herbert Kickl ist ja das eigentlich nicht, ne? Der ist eher spröde und eher verschlossen. Also das muss ihn schon sehr beeindruckt haben, wie Haider mit den Leuten umgehen konnte.
Es hat ja lange Zeit für Leute, die ihn nicht so gut kannten, immer geheißen, dass der Herbert Kickl völlig unideologisch sei. Ist das etwas, das ihr in euren Recherchen auch so entdeckt habt, oder seht ihr da doch eine ideologische Grundbasis bei ihm?
Na, wir sehen sehr wohl eine starke ideologische Grundbasis aus mehreren Komponenten. Erstens einmal wirklich die fast Verachtung gegenüber den sogenannten 68ern, die Verachtung gegenüber allem Linken. Wir haben geredet über seine Zeit an der Universität. Er kam da in ein Studienfächer wie Politologie und Publizistik, die natürlich links dominiert waren, wo auch der kommunistische Studentenverband und die Sozialisten bei ÖH-Wahlen gewonnen haben. Das muss ihm ein Graus gewesen sein. Und er geriet dann in einen Kreis Gleichgesinnter, nämlich antilinker Philosophiestudenten. Die nannten sich, die sahen sich auch als Rechts-Hegelianer. Und das wurde ein bisschen zu ihrer Überzeugung. Anti-Links gegen die 1968er. Es gibt auch Zitate von Kickl, wo er sich gegen die Psychoanalyse ausspricht. Er wurde geprägt von einem Universitätsprofessor namens Ungler, der auch eher so rechtsorientiert war. Herbert Kickl setzt sehr viel auf Familie, auf Tradition. Also wenn er heute vom Genderwahnsinn redet, dann ist das nicht nur eine politische Floskel, sondern er meint das wirklich so, und das geht schon ganz zurück auf seine Jugend und auf seine Zeit im Studium. Also ja, Herbert Kickl ist ein Ideologe mit einem sehr festen Weltbild, das anti-links ist, das eher konservativ ist.
Das heißt, du teilst die Einschätzung, dass Herbert Kickl das glaubt, was er sagt?
Wenn man lang mit ihm geredet hat, er glaubt es tatsächlich 1:1. Also er glaubt, dass es eine Verschwörung gegen die FPÖ gibt. Er glaubt, dass es einen großen Plan gibt von Eliten, das Land sich untertan zu machen und die Leute zu unterdrücken, die einfachen Leute. Also da ist keine Show dabei. Also er ist da schon ein Überzeugungspolitiker.
Du hast ja den Jörg Haider genauso wie ich auch beobachtet und gekannt. Was unterscheidet Herbert Kickl am meisten von Jörg Haider?
Die Persönlichkeit, der Charakter. Also wenn wir uns an Jörg Haider erinnern, er war doch ein charismatischer Mann, bunt, sehr kommunikativ, ein Menschenfänger, ein Schauspieler,
wandlungsfähig,
ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis, aber natürlich auch unstet und irrational. Herbert Kickl ist wesentlich grauer, hat nicht dieses Charisma, ich glaube, damit hadert er teilweise auch. Er ist nämlich wesentlich eitler, als er immer tut. Man muss nur achten, wie oft er seine Brillen wechselt und so weiter. Seine Anzüge, die er im Innenministerium angehabt hat, die sind nicht so gut geschnitten wie die von Jörg Haider. Aber eben, er ist auch disziplinierter. Also diese, so wie Haider, das Ausschweifende, das kennt man bei Herbert Kickl so nicht.
Jetzt habt ihr ja den quasi Kickl und die Zerstörung Europas als Titel gewählt. Das ist natürlich sehr kräftig. Was ist damit gemeint?
Natürlich meinen wir nicht, dass Herbert Kickl in der Lage wäre oder es intendieren würde, allein Europa zu zerstören. Er könnte auch Österreich nicht zerstören. Das Buch behandelt auch die Entwicklung der Rechtspopulisten. Und die Wiege des Rechtspopulismus in Europa ist der besagte Jörg Haider natürlich. Und jetzt in der Folge natürlich auch Herbert Kickl. Und natürlich gibt es in Europa jetzt schon mehrere Regierungschefs oder aufstrebende Politiker, die alle dasselbe Ziel haben, nämlich den Nationalstaat wieder zu betonen und die EU zu schwächen. Also Kickls dezidiertes Vorbild ist der Viktor Orban in Ungarn. In Italien gibt es jetzt eine rechtspopulistische Regierung. Wer weiß, was in Frankreich noch los sein wird. Und gemeinsam ist da schon so ein Cluster an Rechtspopulisten. Herbert Kickl hat schon angekündigt, wenn er dann Bundeskanzler ist, wenn es ihm denn gelingt, dann würde er zum Beispiel mehr mit Volksabstimmungen regieren. Und würde dann sagen, im Moment, das Volk hat gesprochen. Und egal, welche Pläne Brüssel hat oder welche Verträge jetzt genau gelten in der EU. Mir ist das egal, ich regiere mit Referenden, was das Volk in Österreich sagt, das zählt. Und alles andere ist uns egal. Ähnlich macht es Viktor Orban in Ungarn und andere. Und hier könnte schon das Fundament Europas, die europäischen Verträge quasi attackiert werden.
Also dieser berühmte Satz, den er damals als Innenminister gesagt hat, das Recht folgt der Politik, quasi umgewandelt auf, genau, er würde es über Plebizite spielen.
Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass er quasi das Recht hat, immer noch der Politik zu folgen und nicht umgekehrt, ich mache die Regeln. Und zwar auch Verfassungsregeln. Das ist sicher so eine Denke und an die glaubt er auch tatsächlich.
Es ist ja jetzt, wir verfolgen das ja auch alle, es gibt ja jetzt diesen rot-blauen Machtmissbrauchsausschuss, der irgendwie jetzt vor allem die FPÖ im Zentrum hat, wo sehr, sehr viele Chats jetzt auch von Hans-Jörg Jenewein, ehemaliger FPÖ-Sicherheitssprecher und laut sämtlichen FPÖlern lange Zeit enger Vertrauter von Herbert Kickl, wo es schon auch darum geht, wie Herbert Kickl oder sein Team im Innenministerium agiert haben. Was war da euer Eindruck bei euren Recherchen?
Ja, eine der zentralen Charaktereigenschaften oder die zentrale Charaktereigenschaft des Herbert Kickl ist das Misstrauen. Also er misstraut allem und jedem, außer vielleicht der engsten Familie. Er misstraut den eigenen Parteifreunden, er misstraut uns Medien natürlich vor allem. Aber als er in das Innenministerium kam, misstraut er natürlich sofort dem gesamten Beamtenapparat. Also er fühlte sich dort tatsächlich umzingelt von ÖVP-Politikern. Es stimmt natürlich, das Ministerium wurde umgefärbt unter den ÖVP-Innenministern, aber deswegen ist nicht jeder Beamte ein Gegner des jeweiligen Ministers. Im Gegenteil, jeder Beamte wird schauen, dass das Ministerium gut dasteht und kein Beamter wird wirklich aktiv gegen einen Minister arbeiten. Kickl fühlte sich aber da umzingelt von einem schwarzen Netzwerk und baute sich um ein eigenes Büro auf. Wir kennen die Namen, eigenen Generalsekretär und versuchte mit denen das Ministerium zu führen. Und eine Folge war natürlich die Razzia im BVT. Die ging aus von seinem Büro. Da wurden Zeugen vorgebracht an die Staatsanwaltschaft, die das natürlich dann all, die da mitgewirkt hat, irgendwie etwas umnachtet. Und natürlich ist das Innenministerium unter Herbert Kickl geschwächt worden. Und wenn man es wirklich zuspitzen darf, ist der Mann, der damals für die Sicherheit Österreichs zuständig war, nämlich der Innenminister, der hat eigentlich dieser Sicherheit oder der hat beim Schutz des Landes da versagt.
Eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen bewegt, weil die FPÖ derzeit, also nicht nur derzeit, sondern seit einem Jahr in den Umfragen, zumindest in den Umfragen auf Platz 1 liegt. Wie gefährlich wäre ein Kanzler Kickl?
Unmittelbar natürlich nicht. Also wir sind ja eine gefestigte Republik, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Gewaltenteilung und man muss schon sagen, wenn er gewählt ist, ist Herbert Kickl gewählt. Und wenn er eine Mehrheit zusammenbringt, die ihn im Parlament unterstützt, dann ist das natürlich zu akzeptieren. Und dann ist es ein ganz hundsnormaler, muss man sagen, demokratischer Vorgang. Er könnte natürlich unmittelbar etwas machen. Ne? Er würde wahrscheinlich sofort die Zuwanderungsgesetze verschärfen, die Asylgesetze verschärfen. Es würde ihm zwar auch nicht gelingen, wie schon als Innenminister nicht, die Zuwanderung auf Null zu stellen und auch die Asylquote auf Null zu stellen, aber er könnte sicher dann noch für ein schärferes Regime sorgen. Für die Medien wird es wahrscheinlich etwas ungemütlicher werden. Er könnte da auch an ökonomischen Schrauben drehen. Wer weiß, was er für die Wirtschaft vorsieht, was ausländische Arbeitskräfte losgeht. Und natürlich wird es ein neues Klima da sein. Ne? Er könnte natürlich, es würde vielleicht noch konfrontativer werden in Österreich und die Weltoffenheit würde vielleicht ein bisschen verloren gehen. Das alles natürlich demokratisch legitimiert. Wenn er dann wenn es ihm gelingt, im Amt zu bleiben, 2 Legislaturperioden, vielleicht sogar 3, dann könnte das Land sich langsam umbauen. Mit Referenden, mit vielleicht Verfassungsrichtern, die ihm zu Gesicht stehen. Aber das wäre dann so ein schleichender Umbau. Aber unmittelbar ist der österreichische Rechtsstaat nicht gefährdet.
Die ÖVP sieht ja in Herbert Kickl einen Rechtsextremen. Wie rechts ist Herbert Kickl?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde nicht jetzt da pauschal als Rechtsextremisten bezeichnen. Er ist ein Rechtspopulist, aber mit teilweise rechtsextremistischen Äußerungen. Also wenn wir diese berühmte These vom Great Reset, vom Bevölkerungsaustausch uns anschauen, da geht es darum, die These, dass die Eliten dieses Landes würden planen, die Autochtone, die Österreicherinnen und Österreicher durch ausländische Zuwanderer zu ersetzen, um mit denen dann Mehrheiten zu bauen. Also wenn er sowas verbreitet, dann ist das natürlich ein rechtsextremes Gedankengut. Was ebenfalls ein rechtsextremer Punkt wäre im Zusammenhang mit Herbert Kickl, ist sein Umgang mit den Identitären. Das ist nachgewiesen eine rechtsextreme Organisation. Und Herbert Kickl hat da diese absolute Grenze, die früher zwischen FPÖ und den Identitären bestand, die hat er aufgelöst. Also unter Norbert Hofer und auch unter Heinz-Christian Strache war es unmöglich, dass ein FPÖ-Funktionär gleichzeitig bei den Identitären dabei ist. Und Herbert Kickl wurde dies aufgelöst. Und das ist schon auch ein Hinweis, dass er eigentlich in seinem Denken, Handeln radikaler, extremer ist dann als Norbert Hofer zum Beispiel.
Jetzt ist es natürlich auch so, dass derzeit alle Parteien sagen, mit Herbert Kickl wird es keine Koalition geben. Trifft das Herbert Kickl oder ist ihm das egal?
Ich glaube sogar, jetzt im Wahlkampf hilft es ihm vielleicht sogar. Ne? Er kann natürlich sagen, na schaut's her, es gibt schon wieder, er nennt es ja sogar wieder, dann, das ist seine Sprache, die Einheitspartei. Nämlich alle anderen Parteien würden alles tun, um ihn in einer Dreierkoalition, in einer Viererkoalition, um ihn zu verhindern. Also diese Ablehnung, die wird er sicher benutzen im Wahlkampf, um sich wieder mal als Opfer darzustellen. Ich glaube, er ist geduldig. Also ich glaube, selbst wenn er nicht Bundeskanzler wird im Herbst, dann ist ihm das eigentlich egal. Er bleibt dann Clubobmann, er bleibt Anführer der Opposition, hat ein hohes Salär und das war ihm in Zeit seiner ganzen Karriere, war ihm auch das Geld, das er verdient als Politiker, wichtig. Und ich glaube, er wird dann schon an die nächste Wahl denken, weil er sagt, okay, dann gibt es ein Dreierbündnis gegen mich, das sich auch der Bundespräsident wünschen würde. Und dann denkt er sich, naja, wie stabil ist sein Dreierbündnis? Das sehen wir ja auch in Deutschland. Und ich kann warten und vielleicht dann bei der übernächsten Wahl wäre ich dann noch stärker und dann wird es irgendwann nicht mehr gehen, dass man mir den Kanzlerposten vorenthält.
Die Frage ist, wie lange die FPÖ warten kann. Was ist denn da euer Eindruck gewesen? Wie beliebt ist denn Herbert Kickl in der FPÖ?
Er hat natürlich seine absoluten Fans, aber er ist, glaube ich, nicht unumstritten. Also es gibt immer noch die zwei großen Landesparteien in Oberösterreich und in Wien, die ihn durchaus skeptisch, glaube ich, sehen. Das waren die zwei Landesparteien, die nachdem Kickl Norbert Hofer weggemobbt hatte, die ihn sehr kritisch gesehen haben, vor allem Heimbuchner, der Landesparteiobmann in Oberösterreich, wollte Kickl nicht an der FPÖ-Spitze. Nur die halten jetzt einmal still, solange Herbert Kickl nämlich erfolgreich ist, solange die FPÖ vorne liegt. Und wenn Herbert Kickl auch die Wahl gewinnt, dann werden sie zunächst auch still sein, weil niemand hinterfragt einen Parteiobmann, der zum ersten Mal in der Geschichte die eigene Partei zur stärksten Kraft gemacht hat. Wenn sich dann aber herausstellt, wir bleiben aber mit Herbert Kickl in der Daueropposition, er ist so geächtet, mit ihm ist kein Staat zu machen, dann glaube ich schon, dass Stimmen laut werden, die sagen, naja, Herbert, überlegst dir, lass wen anderen vor, du wirst Nationalratspräsident oder das und das und das, aber wir haben die einmalige Chance für einen freiheitlichen Bundeskanzler, eine freiheitliche Bundeskanzlerin, bitte tritt ein bisschen zur Seite. Dann ist natürlich die Frage, Herbert Kickl schließt das bisher aus. Und dann mussten sie natürlich. Aber ich glaube, es könnte schon eine Dynamik entstehen, dass, wenn sie zwar ersten Platz sind, aber das überhaupt nicht monetarisieren können, überhaupt nicht unnützen in politische Kraft und ein politische Ämter, dass dann schon irgendwann mal der Ruf wird, Herbert, das hat alles keinen Sinn, bitte mach Platz. Aber natürlich, momentan ist er die absolute Nummer eins.
Der Herbert Kickl hat ja damals 2000 tatsächlich intern schwer dagegen argumentiert, dass Jörg Haider verzichtet, dass er sich nach Kärnten zurückzieht, also dieses berühmte Susi, geh du voran, also Susanne Ries als Vizekanzlerin geschickt hat und quasi der ÖVP als knappe Nummer drei den Kanzler überlassen hat, um die FPÖ in eine Regierung zu führen. Er hat das immer als größten Fehler von Jörg Haider bezeichnet. Gilt das wirklich auch jetzt noch für ihn?
Ich glaube, er sitzt immer noch. als großen Fehler. Und darum ist diese Variante, dass er als Nummer 1 dann freiwillig zurückgeht, auch aus seiner Sicht kaum vorstellbar. Genauso wenig ist vorstellbar, dass die ÖVP, dass die FPÖ wieder vielleicht der ÖVP den Bundeskanzler überlässt. Vielleicht kommt es aber zu seiner Dynamik. Dazu ist zu sagen, zur Regierungsbeteiligung, interessant ist, dass Herbert Kickl natürlich gelernt hat, auch aus den Fehlern der früheren Regierungsbeteiligungen. Nicht nur, dass man den Kanzler überlässt, sondern ich glaube, sowohl 2000 als auch 2017 ging die FPÖ immer irgendwie unvorbereitet dann in die Regierungen und hatte auch nicht das geeignete Personal. Und was man so hört, lässt Kickl schon seit der Parteiobmann ist, im Hintergrund schon so Vorbereitungsarbeiten finden da statt für eine etwaige Regierungsbeteiligung. Da wird schon sondiert, haben wir das Personal, wo können wir Juristen rekrutieren? Wer wären denn mögliche Mitarbeiter in Kabinetten? Wer könnte ministrabel sein? Das findet bereits statt. Also hier sieht man den professionellen Herbert Kickl, der sich vorbereitet auf eine mögliche Regierungsbeteiligung, ob sie jetzt kommt oder nicht.
Jetzt grundsätzlich beim Haider wusste man eigentlich nie, ob er wirklich je Kanzler werden wollte. Da gab es durchaus auch den Verdacht, dass er am Ende Angst vor sich selber hatte. Wie sehr möchte Kickl wirklich dieses Land anführen?
Vielleicht kann ich so die Frage stellen, eignet er sich zur Nummer 1 überhaupt? Ne? Wir wissen, wir haben ihn als Minister gesehen und wir wissen aus unserer langjährigen Erfahrung, Minister ist schon ein unglaublicher Stressjob und wahnsinnig viel Druck. Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Aber Bundeskanzler ist dann noch einmal Minister hoch 10. Also da bist du für alles verantwortlich und hast keine freie Minute. Und das musst du wirklich einmal aushalten. Du musst sehr robust sein. Herbert Kickl, ich weiß nicht, ob Herbert Kickl wirklich so robust ist. Ne? Er ist, was man weiß, für einen Politiker relativ oft krank. Ne? Grippe oder was immer. Normal werden ja Spitzenpolitiker nie krank, weil sie so robust sind oder so viel Adrenalin haben. Er nimmt sich auch immer wieder zurück und schont sich, verschwindet einen oder zwei Tage als Abgeordneter und geht in die Berge, um zu regenerieren.
Mhm. Auch als Minister.
Auch als Minister haben wir gehört, es gibt Geschichten, dass er als Minister oft nicht erreichbar war, weil er gerade irgendwo in den Dolomiten oder wo immer Bergsteigen war und das Handy nicht funktioniert hat. Das sagt natürlich auch irgendetwas aus. Vielleicht will er tief drinnen, ist es für ihn, glaube ich, nicht der absolute Lebenstraum, Bundeskanzler werden zu können. Vielleicht hin und wieder hat man den Eindruck, wenn man jetzt wirklich viel beobachtet, natürlich auch bei seinen Auftritten, und man hat oft den Eindruck, wenn er dann wieder aufbraust und Herbert, Herbert rufe und er wirklich als Volkstribun gefeiert wird und ihm da eine Woge an Sympathie entgegenweht als bei seinen Reden, dass er immer noch selber ein bisschen erstaunt ist, dass er so das Zeug, diese Eignung zum Volkstribun hat und dass die er sich eigentlich, glaube ich, selber nie zugetraut hätte. Aber das ist unter anderem natürlich eine Folge der Pandemie. Während der Corona-Maßnahmen hat er erkannt, dass er sich als Volkstribun zum Volkstribun eignet und dass er mit sehr scharfen Reden die Masse begeistern kann.
Mhm. Schon zum Abschluss, wir haben vorher über den Jörg Haider geredet, der ihn natürlich geprägt hat, aber den er sicher lange Zeit bewundert hatte, mit dem er aber 2005, als sich Jörg Haider abgespalten hat, mit dem BZÖ eigentlich völlig gebrochen hatte und extrem gegen ihn hergezogen ist. In den letzten Monaten erwähnt er immer wieder Jörg Haider, der natürlich in der FPÖ so eine Art Übervater bleibt. Wie viel ist das Strategie oder ist das immer noch so eine Bewunderung von Jörg Haider?
Ich glaube, in erster Linie ist es Strategie, weil er natürlich merkt, wie Jörg Haider immer noch beliebt ist. Ich habe zum Beispiel, war bei einer Veranstaltung im November letzten Jahres in Seekirchen am Wallersee bei Salzburg, hat eine Rede gehalten und dann hat er erzählt den Leuten, und eines muss ich euch sagen, zu mir kommen immer mehr Leute, die zu mir sagen, passen Sie auf, Herr Kickl, sonst geht es Ihnen wie dem Jörg, weil der Jörg wurde vom Mossad umgebracht. Also er setzt das ganz gezielt ein, um sich zu vergleichen mit Jörg Haider. Du hast völlig recht, nach 2005 hat Jörg Haider richtig gehend beschimpft.
Absolut.
Also das Talent, das er vorher für Haider eingesetzt hat, hat er dann gegen Haider verwendet. Ich glaube, es ist eher eine strategische, kommunikativer Einsatz, wenn er Jörg Haider jetzt lobt.
Gut. danke Gernot Bauer für dieses Interview und ich kann das Buch noch einmal empfehlen, Kickl und die Zerstörung Europas, und vielleicht können wir von dieser Stelle aus Kickl beruhigen. Ich glaube, der Mossad hatte schon bei Jörg Haider und jetzt auch andere Sorgen als lokale FPÖ-Politiker aus Österreich. Danke Gernot Bauer noch einmal. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.